ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Union und die USA haben sich im Zollstreit geeinigt. Vor einer halben Stunde schlossen Präsident Trump und Kommissionspräsidentin von der Leyen eine Grundsatzvereinbarung. Danach erheben die USA nun 15% Einfuhrzoll für Produkte aus der EU, wesentlich weniger als angedroht. Dafür sagt die EU unter anderem zu, mehr Produkte in den USA zu kaufen.
Trump nicht willkommen. Gleich in mehreren schottischen Städten protestieren Menschen gegen den US-Präsidenten. Der bekommt davon nichts mit. Neuer Tag, neue Golfrunde. Weiträumig abgeschirmt geht Donald Trump in den Sonntag, der eine Einigung im Zollkonflikt mit der EU bringen wird. Am späten Nachmittag ging es los. Trump und von der Leyen. Gespräche jetzt auf höchster Ebene.
We've had a hard time,
Wir hatten eine harte Zeit beim Handel mit Europa, sehr harte Zeit. Wir wollen eine Lösung, aber wenn nicht, dann haben wir Zölle, die erledigen, was sie müssen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen, wie viel Aufschlag kommt auf europäische Waren, wenn sie in die USA verkauft werden? Zuletzt galt für Warenimporte aus der EU ein Basiszoll in Höhe von 10%. Jetzt die Entscheidung, es sollen 15% sein. Tatsächlich ist Trumps Golfanlage also nun der Ort, der die Entscheidung bringt.
Christian Feld ist für uns vor Ort in Turnberry. Was ist inzwischen über die Einigung bekannt?
Ja, zumindest erstmal, dass es am Ende doch wirklich sehr, sehr schnell ging. Vor wenigen Minuten ist die Kolonne mit der Kommissionspräsidentin hinter mir schon Richtung Flughafen gefahren. Und wenn wir auf die ersten Ergebnisse schauen, über die ersten Details, die bekannt sind, dann sind da eben diese 15%, die für alle Branchen gelten sollen. Das würde dann auch bedeuten für Pkw, das war ja vorher 25%. Aber Trump hat auch betont, auf Stahl und Aluminium soll es bei 50% bleiben. Dann will die EU für 150 Milliarden in den USA Energie kaufen. So, ist das jetzt für die EU eine gute Einigung? Ich glaube, final lässt sich das jetzt so schnell noch nicht sagen. Aber man muss betonen, man hat zwar diesen Basiszoll runterbekommen, er ist aber trotzdem höher als vorher, als dieser Handelskonflikt anfing. Also ich glaube, da ist noch viel Detailarbeit bei der Analyse nötig, um dann wirklich das Gesamtpaket zu bewerten.
Ist der Zollkonflikt damit jetzt beigelegt?
Ja, zumindest ist jetzt dieses Horrorszenario erstmal abgewendet. Es waren ja nur noch wenige Tage bis zu dem Punkt, wo Trump gesagt hätte, dann kommen jetzt auch wirklich diese 30%. Dann hätte es Gegenzölle von der EU geben können. Das hätte sich richtig, richtig hochschaukeln können. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, solche Handelseinigungen, die sind sehr, sehr komplex. Die muss man jetzt im Detail erstmal analysieren. Wahrscheinlich wird man die Details auch in wenigen Tagen erst wirklich voll verstehen. Und dann hängt natürlich alles davon ab, ob sich Trump dann auf Dauer auch wirklich daran hält.
Christian Feld aus Turnberry, vielen Dank dorthin. Und wir fragen nach bei Alexander Budwig im ARD-Hauptstadtstudio. Welche Bedeutung hat die Zolleinigung für Deutschland?
Also für die deutsche Wirtschaft ist diese Einigung enorm wichtig, denn sie bedeutet vor allem Planungssicherheit für die Unternehmen. Nun werden die nun vereinbarten Grundzölle in Höhe von 15% zwar nicht zu Jubelschreien in den Chefetagen deutscher Konzerne führen, aber gemessen an den ursprünglich angedrohten Zöllen in Höhe von 30% ist es ja zumindest eine Halbierung. Und vor allem ist es auch gemessen an dem Handelsvolumen zwischen Deutschland und den USA enorm viel Geld, das man sich da spart. Die USA sind Deutschlands wichtigster Handelspartner im vergangenen Jahr gewesen. Zwischen den beiden Ländern wurden Waren im Wert von 250 Milliarden Euro ausgetauscht. Und betrachtet man nur die Exporte, dann liegen die USA seit Jahren mit Abstand auf Platz 1. Also deshalb ist diese Einigung für die deutsche Wirtschaft enorm wichtig.
Danke, Alexander Budwig in Berlin. Ja, auch China verhandelt mit den USA über Zölle. Die Gespräche sollen morgen in Stockholm fortgesetzt werden. Dabei geht es zunächst einmal darum, die vereinbarte Frist zu verlängern. Sonst werden nach dem 12. August Zölle von bis zu 145% gelten. Streitthemen sind außerdem Ausfuhrbeschränkungen für seltene Rohstoffe aus China und Halbleiterchips aus den USA. Im Kreis Biberach in Baden-Württemberg ist ein Personenzug entgleist. Dabei gab es, nach Angaben eines Sprechers der Polizei Stuttgart, mehrere Verletzte. Die genaue Zahl ist bislang nicht bekannt. Wie der Sprecher weiter erklärte, ist die Bundespolizei noch auf dem Weg zur Unglücksstelle. Man habe längere Anfahrtswege. Örtliche Medien berichten, Feuerwehr und Rettungsdienste seien bereits vor Ort. Auch Hubschrauber seien im Einsatz. Die betroffene Bahnstrecke wurde gesperrt. Wir kommen später in der Sendung noch einmal auf dieses Thema zurück. Zunächst blicken wir ins Ausland. Seit heute rollen wieder Hilfstransporte in den Gazastreifen. Zuletzt waren die Warnungen vor einer Hungerkrise in dem von Israel eingeschlossenen Gebiet immer eindringlicher geworden. Nun hat die israelische Armee angekündigt, bis auf Weiteres Kampfpausen einzuhalten, damit über den Landweg und aus der Luft dringend benötigte Hilfsgüter zur notleidenden Bevölkerung gebracht werden können.
Diese ganze palästinensische Familie in Gazastadt ist im Einsatz. Sie backen gewürzte Pita-Brote für ein nahegelegenes Flüchtlingslager. Nabil dokumentiert alles für die Spender, denn das Geld für die Zutaten kommt aus Deutschland über die NGO Transagency. Umgerechnet rund 1.700 Euro hat er für Mehl, Hefe, Gewürze, Tomatenpaste und Öl auf dem Markt gezahlt, berichtet Nabil. Allein ein Sack Mehl kostet mehr als 340 Euro im Moment. Wir haben das Gefühl, dass wir Familien in Gaza Hoffnung geben können. Und wir hoffen, dass es für alle im Flüchtlingslager reichen wird. Eine kleine Initiative inmitten des Hungers für die 120 Familien im Camp. Die israelische Armee bestreitet weiterhin, dass es überhaupt eine Hungersnot im Gazastreifen gibt. Das Militär kündigte am Morgen eine tägliche 10-stündige Unterbrechung der Angriffe in bestimmten Gebieten an für humanitäre Zwecke. Außerdem wurden erneut Hilfsgüter aus der Luft abgeworfen. Die UN kritisieren die Abwürfe als teuer, ineffizient und sogar möglicherweise tödlich. Am Morgen sind Hilfslaster im Norden in den Gazastreifen reingefahren. Auch im Süden LKW am Grenzübergang Rafah. Allerdings ist unklar, wie viele davon bei der Bevölkerung angekommen sind. In Gazastadt erreichen Nabil, sein Bruder und sein Schwager das Flüchtlingslager. Viele hier berichten, sie hätten tagelang nichts gegessen, so wie diese Frau. Die Kleinen weinen andauernd. Wir geben ihnen Wasser, einen Becher nach dem anderen, damit der Bauch voll ist und sie nicht immer sagen, ich habe Hunger. Die selbstgebackenen Pita-Brote, ein kleiner Lichtblick für die hungernden Familien.
In der Türkei rücken Waldbrände bedrohlich nah an Wohngebiete heran. Auch in Griechenland kämpfen Einsatzkräfte seit Tagen gegen heftige Feuer. Dort sind Gebiete nördlich von Athen, die Inseln Euböa und Kreta sowie die Halbinsel Peloponnes besonders betroffen. In der Türkei brennen Wälder unter anderem in der westlichen Provinz Bursa und der nordwestlichen Provinz Karabük.
Weit über 40 Grad, Trockenheit und heftige Winde. In der Region Karabük am Schwarzen Meer kämpfen die Einsatzkräfte zunehmend verzweifelt gegen die starken Brände. Mehr als 2400 Hektar Wald sind betroffen. Das Feuer nähert sich immer mehr den Wohngebieten. Über ein Dutzend Dörfer müssen evakuiert werden. An vielen Orten in der Türkei brennt es gerade. Die Löschflugzeuge sind im Dauereinsatz, auch in der Provinz Bursa am Marmarameer. Viele Anwohner fliehen aus ihren Häusern, versuchen ihre Habseligkeiten zu retten. Entwarnung gibt es nicht, die Extremwetterlage soll andauern. Die Menschen versuchen, die Einsatzkräfte zu unterstützen. Wir haben gestern in der ganzen Türkei 84 Brände bekämpft, 36 davon in Waldgebieten. Das sind risikoreiche Tage und es sieht nicht so aus, dass es bald vorbei ist. Auch in Griechenland toben verheerende Feuer, die nur schwierig unter Kontrolle zu bringen sind, wie hier auf der Insel Euböa. Dieser Landwirtschaftsbetrieb ist komplett zerstört worden. Wir sind gestern hergekommen, alles lag in Asche. Heute war es dasselbe. Alle Bereiche unseres Betriebes sind betroffen. Griechenland hat über das EU-Katastrophenschutzprogramm weitere Löschflugzeuge angefordert. Jetzt muss schnell gelöscht werden, sonst könnten die nächsten Tage kritisch werden.
Und wie bereits angekündigt, jetzt weitere Informationen zu dem Zugunglück nahe Biberach in Baden-Württemberg. Wir schalten dazu jetzt zu unserem Korrespondenten Tim Kukral in Stuttgart. Tim, was ist bisher über das Zugunglück bekannt?
Bislang sind noch sehr wenige Informationen offiziell bestätigt. Die Bundespolizei ist selbst noch auf dem Weg zum Unglücksort. Auf Bildern sieht man, dass schon Rettungskräfte vor Ort sind, wohl von der Feuerwehr. Und dass sich wohl mehrere Waggons entgleist sind und sich auch teilweise zur Seite gedreht haben. Es ist die Rede von mehreren Verletzten. Es ist in einzelnen Medienberichten auch schon die Rede von Toten. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Die Bundespolizei kann dazu noch nichts sagen. Und geschehen ist das Unglück in der Nähe von Riedlingen. Das ist im Südosten Baden-Württembergs. Und nun sind da Kräfte auf dem Weg dorthin und versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen und einen Eindruck von der Lage.
Weiß man denn schon etwas über die Ursache dieser Entgleisung?
Zur Ursache ist noch nichts bekannt. Es geht, wie gesagt, darum, erstmal einen Überblick zu bekommen, wie viele Menschen sind betroffen. Es ist die Rede von 100 Menschen, die in diesem Personenzug waren. Und die Einsatzkräfte versuchen jetzt zu sehen, wie es den Menschen geht, ob es Verletzte gibt. Das ist wohl der Fall, aber wie viele und wie schwer die Menschen verletzt sind. Und das ist eben erst 2 Stunden her, dass es geschehen ist. Die Unfallstelle ist wohl etwas abgelegen, von daher ist es auch nicht so einfach, dorthin zu kommen. Und deswegen bleibt abzuwarten, wie schwer dieses Unglück tatsächlich ist.
Tim Kuckral aus Stuttgart, vielen Dank. Und über das Zugunglück informieren wir Sie nach dieser Tagesschau in einer Sondersendung bei Tagesschau 24, dem Nachrichtenkanal der ARD. Außerdem beleuchten wir darin die Einzelheiten der Zolleinigung zwischen den USA und der EU. Es war 63 Meter hoch, hatte 20 Stockwerke und Platz für rund 160 Wohnungen. Dieses Hochhaus in Duisburg ist am Mittag gesprengt worden. Das als Weißer Riese bekannte Gebäude war einer von 6 sanierungsbedürftigen Wohntürmen, von denen 2 bereits abgerissen sind. Auf dem Areal will die Stadt Duisburg nun einen 6 Hektar großen Park bauen.
Manuela Spitzwieser bei der Sprengung ihres Nachbarhauses.
Wahnsinn, jetzt ist er weg. Der gehörte dazu, ne? Ob er nur gut war, ob er schlecht war, egal. Er gehörte zur Skyline.
Zu den Betonhochhäusern in Duisburg-Hochheide, den Weißen Riesen, die bundesweit bekannt geworden sind als soziales Brennpunktviertel. Müllberge, Ungezieferbefall, Sozialleistungsbetrug. In dem Hochhaus, in dem auch Manuela Spitzwieser seit 12 Jahren wohnt.
Es ist anstrengend. Ja? Und es geht sehr viel Lebensqualität verloren. Ne? Und es ist halt ein ständiger Kampf. Du kämpfst nicht nur gegen diese Anwohner, sondern du kämpfst auch noch gegen die allgemein geltende Meinung.
Dabei galten die Weißen Riesen, als sie Anfang der 70er Jahre gebaut wurden, als Pionierprojekt für modernes Wohnen.
Genauso gut wie VW einen preisgünstigen Volkswagen herstellt, so müsste es auch Unternehmungen geben, die eine Volkswohnung herstellen können.
3 Riesen wurden in Hochheide bisher gesprengt. 3 sollen erstmal stehen bleiben und ein 6,5 Hektar großer Park entstehen.
Wir haben in vielen Regionen Deutschlands einen hohen Wohnungsdruck. Wenn wir dort solche Bestände haben, müssen wir individuell prüfen, ob wir diese erhalten können. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir über Rückbausprengung nachdenken.
Manuela Spitzwieser glaubt, es brauche vor allem mehr Sicherheitskräfte und mehr Engagement der Bewohner, um das Viertel wieder aufzuwerten.
Und wir kommen jetzt zum Sport. Bei der Tour de France hat der Slowene Tadej Pogačar zum 4. Mal den Gesamtsieg geholt vor Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz. Die letzte Etappe nach Paris war diesmal nicht wie sonst ein reines Sprintfinale. Die Fahrer mussten die Ziellinie auf den Champs-Élysées insgesamt 7-mal überqueren und 3-mal über den Hügel von Montmartre fahren.
Endlich Paris, nach 21 Tagen auf dem Sattel und deutlich mehr als 3000 Kilometer in den Beinen. Zunächst ein Moment zum Genießen für die 3 Führenden in der Gesamtwertung. Tadej Pogačar aus Slowenien in Gelb, dem Dänen Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz aus Laichingen bei Ulm. Den Grundstein zum Gesamtsieg legt Pogačar bereits in den Pyrenäen. Auf der 12. Etappe nach Otakam kann selbst sein härtester Konkurrent Jonas Vingegaard nicht mehr mithalten. Am Tag danach, beim Bergzeitfahren hinauf nach Peyragudes, vergrößert Pogačar seinen Vorsprung auf über 4 Minuten im Gesamtklassement. Die Frankreich-Rundfahrt scheint schon hier zu seinen Gunsten entschieden. Hinter den beiden fährt Florian Lipowitz ins Rampenlicht der Tour de France. Der 24-jährige Schwabe hält nicht nur auf der 14. Etappe nach Superbannière mit den Besten mit. Hier rückt er im Gesamtklassement auf Rang 3 und übernimmt das weiße Trikot des besten Jungprofis. Heute auf den Champs-Élysées geht Florian Lipowitz in die Offensive, macht sogar noch Zeit in der Gesamtwertung gut. Nach 3 Überquerungen des Montmartre sichert sich der Belgier Wout van Aert den prestigeträchtigen Etappenerfolg. Tadej Pogacar feiert seinen 4. Gesamtsieg vor Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz, dem besten Jungprofi. Der erste Deutsche seit 19 Jahren auf dem Podium der Tour de France.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. Juli.
Tiefdruckgebiete bestimmen unser Wetter. Im Südwesten und vor allem an den Alpen kommt es zu ergiebigem Dauerregen. Auch sonst gibt es heute Nacht noch einige kräftige Schauer, anfangs auch Gewitter. Morgen im Süden meist bedeckt und gebietsweise Regen, an den Alpen weiter ergiebig. Sonst gibt es neben vielen Wolken auch etwas Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter. In der Nacht an den Küsten noch 17, an den Alpen Abkühlung auf 9 Grad. Morgen dort im Regen nur 13, in Brandenburg bis zu 24 Grad. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken und örtlich Schauer oder Gewitter, an den Alpen noch länger Regen. Auch in den nächsten Tagen bleibt es unbeständig, am Mittwoch kann es im Norden länger regnen.
Welche Folgen hat die Einigung beim Zollstreit zwischen den USA und der EU für die deutsche Wirtschaft? Darüber spricht Jesse Wellmer in den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit der Wirtschaftsweisen Ulrike Malmendier. Außerdem schalten wir nach Riedlingen mit den neuesten Informationen zum Zugunglück. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.